Medizinrecht zum Feierabend. Der Talk am Kamin über die alltäglichen Rechtsfragen von Medizinern. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Wenn du einfach loslegst und es entwickelt sich etwas und das hat mit der Ausgangssituation nichts mehr zu tun, dann dran zu denken, dass man jetzt auch den Gesellschaftsvertrag anpacken muss, da hat man häufig gar keine Gedanken für. Und wenn so eine Krankheitssituation kommt, ist wie gesagt für mich so ein Paradebeispiel, wo man ganz früh anfangen muss und sagen muss, okay, was haben wir damals mal für einen Gesellschaftsvertrag gemacht? Wie war da die Lebenswirklichkeit, in der sich alle Gesellschafter befunden haben? Und sobald die sich anfängt zu ändern, ändert sie sich meistens ja nicht bei allen gleichzeitig. Also das ist so jetzt auch aus dem Ding, was ich gerade angefangen hatte, da ergibt sich eigentlich raus, dass man einfach sagen muss, wenn bei einem eine Krankheitssituation eintritt, die Kollegen helfen einem, die unterstützen einen. Der Gesellschaftsvertrag ist hoffentlich fair für diese Konstellation geregelt. Das ist schon die spannende Frage. Wir haben ganz häufig in Gesellschaftsverträgen natürlich Sachen drin, wo man früher gesagt hat, wenn einer krank wird, kommt ein Vertreter in die Praxis rein.
Okay.
Dann stellt man jetzt beispielsweise fest, ja, es gibt gar keinen Vertreter mehr. In der Fachrichtung kriege ich gar keinen Vertreter mehr. Das ist dann schön, dass im Gesellschaftsvertrag irgendeine Regelung vorgesehen ist. Ja, dann kommt ein Vertreter in die Praxis, der wird die Umsätze auf dem bisherigen Niveau halten. Wenn es den nicht gibt, kommt das ganze Gefüge, kommt ins Wanken. Und das ist so aus meiner Sicht eben die Frage, wo man wirklich frühzeitig hingehen muss, regelmäßig hingehen muss und sagen muss, immer wenn sich Lebensumstände bei irgendeinem Gesellschafter ändern, dann muss ich eigentlich rangehen und muss an dem Gesellschaftsvertrag mal gucken, passt der, regelt der das, was ich will? Und wir haben in den Verträgen, manchmal in der Präambel beispielsweise, schreibt man dann irgendwie so rein, die Gesellschafter sind zur wechselseitigen Information auch über Dinge im Privatleben verpflichtet. Ja, kann ja passieren, du kriegst irgendwie einen neuen Partner, weil du einen neuen Partner hast, ist meinetwegen dein Fokus ist nicht mehr so stark in der Praxis wie früher. Du willst mehr Zeit für Privates haben oder was auch immer. Oder du brauchst mehr Geld, weil du jetzt andere Urlaube vielleicht machen willst oder sonst irgendwas. Es ändert sich etwas. Und meistens in der Praxis merkt man nur die Auswirkung. Also der ist nicht mehr so häufig da. Früher hat er immer bis meinetwegen donnerstags bis 20 Uhr in der Praxis gesessen. Jetzt geht er um 17 Uhr. Und das ist so ein schleichender Prozess, der da passiert. Und das ist so meine Erfahrung, wenn diese schleichenden Prozesse nicht frühzeitig angegangen werden, sorgt der für Frustration auf der anderen Seite. Und Frustration ist ja häufig so, das ist so auch so ein schleichender Prozess. Man steigert sich so allmählich rein. Das ist nicht in Ordnung. Ja, aber der nächste Woche wird er wieder pünktlich sozusagen aufhören, nicht so früh aufhören. Oder, nein, der hat immer die Mitarbeitergespräche gemacht. Jetzt nimmt er sich dafür keine Zeit, naja, das ist jetzt momentan, lass mal, das wird sich schon wieder beruhigen. Und dann stellt man 2-3 Monate später fest, nee, es beruhigt sich nicht. Es entwickelt sich weiter in diese Richtung. Und dann passiert irgendwann eins, ja, dann höre ich jetzt auch auf. Also dann höre ich auch um 17 Uhr auf zu arbeiten. Warum soll ich denn länger arbeiten als der? Und das sind diese Prozesse, wo man häufig feststellt, die führen irgendwann zum Streit. Und je länger ich diese Prozesse vor sich hinschwelen lasse, desto schneller und stärker wird der Streit. Und das ist so aus meiner Sicht dann eben ein großes Problem, wenn ich dann auch noch die falschen Berater, Freunde habe.
Ja,
also musst du ja nur einen falschen Freund haben oder vielleicht auch den falschen Partner zu Hause sitzen haben, der sagt dann irgendwie so, ja, und du reißt dir den Hintern auf für die Praxis und dein Kollege, guck dir doch mal an, der geht jeden Tag um 17 Uhr. Und dann fängt das an und kriegt so eine emotionale Stimmung und emotional ist halt immer schwierig bei diesen Geschichten, weil du kommst halt nicht mehr zu rationalen Ergebnissen. Und das ist sowas, wo aus meiner Sicht man eben in Gesellschaften einen starken Fokus drauf haben muss, weil einfach man fängt mit diesen Gesellschaftsverträgen beispielsweise, irgendwann hat man das mal irgendwie gemacht, wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, den hast du sauber auch erarbeitet, hast über die verschiedenen Szenarien nachgedacht, aber du hast eventuell nicht berücksichtigen können, wie sich Lebensumstände ändern.
Ein Gedanke, der mir gerade so durch den Kopf geht, ist ja so, also Konflikte entstehen ja ganz häufig an so Punkten, wo, ich sag mal, Erwartungen nicht erfüllt werden.
Ja.
Und das, was ich so ein bisschen von dir höre, ist ja genau auch das, ne? Also da hat jemand eine Erwartung, dass der Kollege in einer gewissen Art und Weise agiert, sich einbringt und der erfüllt meine Erwartung plötzlich nicht mehr. Also ist es ja vielleicht sogar auch ein Stück weit jetzt gerade nur, weil du sagst, so Lebensumstände ändern sich und mit dem Lebensumstand, der sich verändert, darf ich vielleicht auch meine Erwartungen nochmal überdenken oder überprüfen.
Ja, ich sag mal, die Erwartung ist ja in diesem Unternehmenskontext und in diesem Kontext von freiberuflicher Tätigkeit als Arzt hat ja immer eine wirtschaftliche Dimension. Mhm. Also ich sag mal, die Erwartungshaltung beispielsweise, ich gehe rein und habe irgendwie einen Gesellschaftsvertrag, zwei Gesellschafter, beide sind mit 50% am Gewinn beteiligt, ist die Grundannahme, beide arbeiten ähnlich viel. Das muss nicht immer exakt das Gleiche sein, aber so ähnlich viel. Mhm. Und beide bringen sich vielleicht genauso stark ein, was so unternehmerische Belange anbelangt. Ich sage jetzt mal, Gespräch mit dem Steuerberater, wenn das immer nur einer macht, dann ist das vielleicht ursprünglich die Erwartungshaltung. Einer sagt, ich mache das, der andere sagt, ja, dafür spreche ich mit allen Mitarbeitern. Wenn es da irgendwie Konflikte gibt, dann löse ich die. Und so teilt man sich irgendwie diese Aufgaben ja in der Praxis irgendwie auf. Mhm. Und wenn es richtig gut gelaufen ist, so als Anwalt meint man das, findet das dann auch seinen Ausdruck im Gesellschaftsvertrag. Und genau das, was du sagst, also wenn die Erwartungshaltung dann nicht erfüllt wird, weil der eine macht halt seinen Job nicht mehr, aus vielleicht auch nachvollziehbaren Gründen, weil das vielleicht krankheitsbedingt gar nicht mehr kann oder sowas, dann fängt das an und dann bricht dieses originär mal definierte Verhältnis untereinander. Und das ist eben einfach, wenn man jetzt sagen kann, okay, der Gesellschaftsvertrag sieht meinetwegen da Anpassungsmodalitäten vor. Ich sag mal ganz banal bei der Gewinnverteilung. Mhm. Also wenn einer jetzt beispielsweise sagt, ich reduziere meine Arbeitszeiten und ich habe bei der Gewinnverteilung beispielsweise geregelt, dann reduziert sich einfach sein Gewinnanteil. Dann kann der andere ja zumindest wirtschaftlich entspannt sein.
Ja, ja, okay.
Also bis zu einem gewissen Grad. Also man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt auch nicht so ganz beliebig. Also wir hatten jetzt neulich die Diskussion, da hat ein Arzt gesagt, ich reduziere meine Arbeitszeit mal auf 50% seiner bisherigen Leistung. Da muss man sich ja drüber klar sein, ich kriege den Apparat ja nicht entsprechend abgebaut gleich. Also wenn ich es nicht schaffe, die 50% mit einem neuen Arzt zu kompensieren, bedeutet es ganz banal, 50% der Sprechzimmer, die da irgendwie von dem bis jetzt genutzt wurden, die Zeiten stehen diese Sprechzimmer jetzt ungenutzt rum. Ja. Damit wird's ineffizienter. Also von daher muss man da ganz ehrlich sagen, es hat Auswirkungen auf die Gesamtpraxis und eventuell reicht das eben nicht aus. Aber da muss man eben gucken, was sieht der Gesellschaftsvertrag vor? Sieht er da entsprechende flexible Regelungen irgendwie vor? Oder habe ich gar nichts Flexibles geregelt, weil der einfach nur den Status quo hat, die Erwartungshaltung zum Beginn praktisch perpetuiert hat? Und wenn die dann nicht mehr stimmt, dann hat man halt ein Thema. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist es eine gute Idee, wenn man regelmäßig sich hinsetzt und auch irgendeinen Dritten hat, mit dem man darüber sprechen kann. Erfahrungsgemäß ist der Steuerberater ist halt der, mit dem Ärzte am meisten Kontakt regelmäßig haben. Ja. Der macht die Abschlüsse, dann bespricht er mit einem die Abschlüsse. Und wenn man einen guten Steuerberater hat und schildert dem dann, ja, wir haben meinetwegen unsere Arbeitszeit haben wir ja verändert. Oder der eine arbeitet vielleicht was anderes. Wir haben auch ganz häufig auch Ärzte, die sagen, die haben meinetwegen irgendwie angefangen, hausärztlicher Bereich mit klassischer Allgemeinmedizin. Und irgendwann haben sie mehr Lust auf psychotherapeutische Geschichten. Also gehen eher in die Psychosomatik irgendwie rein. Das verschiebt aber die Leistungsanforderungen. Ja, die brauchen mehr Zeit pro Patient. Wenn man das irgendwie miteinander bespricht, miteinander entwickelt, ist alles gut. Aber wenn der eine einfach sagt, ich mach das jetzt einfach, dann wird man ja von der Leistungsmenge her, wird man sagen, ja, der arbeitet ja immer noch genauso viel. Aber es ist eine andere Art des Arbeits. Der braucht vielleicht weniger Mitarbeiter oder so. Und das muss man rechtzeitig miteinander besprechen und eben da zusehen, ob man eben auch Leute an der Seite hat, die einem helfen. Weil meine Erfahrung ist, wenn sich erst verfestigt hat, dieser Streit verfestigt hat und man ein bisschen ja, nicht mehr aufeinander zu bereit ist zu gehen, dann muss ja nur der Falsche um die Ecke kommen und der stichelt. Und der setzt einfach an der richtigen Stelle mal ein paar Stichpunkte und ein paar Stichwörter. Und auch natürlich meine Zunft ist ja da auch leider Gottes manchmal die völlig falsche, weil es gibt ja genügend, die verdienen ihr Geld mit Streiten. Und wenn man den Falschen hat, der merkt, da brodelt es.
Kann ich was rausholen?
Ja, klar. Dann verdient potenziell der Anwalt natürlich am meisten Geld, wenn er die nächsten Jahre von einer einstweiligen Verfügung zur nächsten diesen ganzen Prozess treibt, von einem Streit zum nächsten treibt, möglichst das Problem aber auch nicht lösen. Also wenn gelöst ist und man geht einfach getrennter Wege, verdient man als Anwalt ja auch nichts mehr, dann ist das Problem ja weg. Ja, also von daher muss man da extrem auch aufpassen, wen hat man da sozusagen als Berater an seiner Seite. Und dann eben einfach versuchen, die Probleme in einer Phase zu lösen, wo man noch miteinander reden kann. Das ist das A und O. Das hört sich total banal an. Das geht aber meistens schief.
Ja, genau, richtig. Das ist das meiste oder was Menschen am meisten nicht im Blick haben. Weil am Ende ja auch, und das hat ja gar nichts nur mit Ärzten zu tun, also das ist ja gesamtgesellschaftlich gesehen ja auch ein Thema, ne? Jeder will ja erstmal Recht haben mit seiner Position, mit seiner Haltung und dann aus dem rauszugehen und Konsens zu finden. Ist nicht so das Einfache. Aber das, was du gerade geschildert hast, ist ja so ein bisschen auch, du hast von dem Gesellschaftsvertrag gesprochen, daraus ausgeleitet, sage ich mal, da verändert sich was. Gibt es denn aus deiner Erfahrung auch andere Themen, jetzt mal abgesehen davon, die auch in so einem Konstrukt einfach zu Streitsituationen führen? Also nicht nur, ich arbeite jetzt weniger, sondern vielleicht auch Themen, wo man denkt so, Okay, das ist jetzt spannend, dass das im ärztlichen Kontext oder im Praxiskontext vorkommt.
Naja, ich sag mal ganz banal, könnte man zwei Themen rauspicken, die alle was mit Wirtschaftlichkeit zu tun haben. Das eine ist natürlich Leistungsmenge, ja, dass man einfach sagt, wie geht man damit um, wenn beispielsweise in der Nachbarschaft eine Praxis schließt, ja, weil sorgt im Zweifelsfall dafür, es gibt keinen Nachfolger, bedeutet, die Patienten sind ja nicht weg, sondern sie müssen woanders hingehen. Eventuell habe ich auf einmal Druck auf die bestehenden Praxen, mehr Patienten zu versorgen. Und der eine sagt vielleicht, ja, das kann ich mir vorstellen, und der andere sagt, nee, auf gar keinen Fall.
Okay.
Das heißt sozusagen, das ist etwas, was von außen rangetragen wird an die Praxis, wo die erstmal originär gar nichts für können, wo man dann aber wieder definieren muss, wie gehen wir damit um. Oder ein anderes Thema, was halt in den letzten Jahren auch jetzt virulent geworden ist, ist die Frage, wie gehen wir mit gestiegenen Kosten und nicht gleichzeitig im gleichen Umfang gestiegenen Umsätzen. Mit anderen Worten, wie gehe ich mit zurückgehenden Gewinnen, wie gehe ich damit um?
Ja, ja.
Der eine hat vielleicht seine Schäfchen schon im Trocknen, ist völlig entspannt, was das Thema anbelangt. Bei dem ist das ein Wegnehmen von Dingen, die er ohnehin jetzt nicht zwingend braucht. Bei dem anderen ist es vielleicht existenziell, weil er meinetwegen seine ganze Finanzierung im privaten Bereich, da braucht er auch einen gewissen Gewinn, den er einfach dann aus der Praxis ziehen kann. Und das ist ja auch so ein Druck von dritter Seite, wo die ja auch teilweise gar nichts für können. Also was mache ich einfach, wenn die Mitarbeiter nachvollziehbarerweise ein höheres Gehalt wollen und ich habe die Refinanzierung nicht gewährleistet. Und das ist im Gesundheitssystem so, ich kann eben ja jetzt nicht hingehen und kann einfach, sagen wir mal, höhere Umsätze durchholen, indem ich meinetwegen mehr abrechne, sondern es gibt ja die gesetzlichen Gebührensätze, die ja letztlich definiert sind. Und das löst natürlich schon Stress aus. Und der eine versucht das dann zu kompensieren, indem er mehr arbeitet, der andere versucht meinetwegen lukrativere Leistungen zu erbringen. Er macht vielleicht eine Selektion bei den Patienten auf Dinge, wo man vielleicht auch mehr Erlös erzielen kann. Und da gibt es halt unterschiedliche Strategien. Und das ist ja etwas, wo man sagen kann, wenn ich das schaffe, gemeinsam das weiterzuentwickeln und gemeinsam daran zu arbeiten, ist es gut. Aber wir erleben halt häufig, dann wird halt nicht darüber gesprochen, sondern es verselbstständigt sich so ein bisschen dieser Prozess. Und das ist aus meiner Sicht eben da ein Anreiz dafür dann, dass die Praxen dann auseinanderfliegen.
Also ich gerade so daran denken musste, als du erzählt hast, manchmal habe ich so den Eindruck, gerade wenn ich in so Praxen komme, also als Patient, das ist ja nur die Patientensicht, wo irgendwie mehrere Ärzte da sind, manchmal habe ich so den Eindruck, die machen so, jeder macht so seins.
Ja.
Also das ist total spannend. Ich weiß ja nicht, ob das so ist, ob die nicht doch irgendwo auch sich einen Joe Fix gesetzt haben, wo sie über Dinge sprechen. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, dann kommst du irgendwie so hin und macht der eine da und der andere da. Und irgendwie eine Gemeinschaft nehme ich da gar nicht wahr. Und ich glaube, das ist ja dann auch, also wenn das wirklich so ist, ist das ja eine riesen Herausforderung genau an dieser Schnittstelle. Wie halte ich mich auch gegenseitig auf dem Laufenden, was das Thema Kommunikation anbetrifft, Entwicklung anbetrifft, wenn der eine morgens in die Praxis kommt, sofort durchgetaktet ist, bis abends wieder geht. Und ne? Also da müssen ja Schnittstellen auch geschaffen werden, um so einen Austausch zu machen.
Ja, aber das ist tatsächlich in Praxen, gerade die wirtschaftlich erfolgreich sind, sind ja meistens die, wo der Arzt ziemlich durchgetaktet ist, weil das ist ja der wirtschaftliche Erfolg. Die Arztminute möglichst sinnhaft einzusetzen, ist ja letztlich häufig der Quell für gute wirtschaftliche Zahlen.
Ja.
Und wenn ich natürlich durchgetaktet bin, ich sag mal beim täglichen Arbeiten, brauche ich den Kollegen ja nicht. Also wenn man ganz ehrlich ist, wenn ich am Patienten sitze, es wäre jetzt für den Patienten meistens irritierend, wenn man jedes Mal sagen würde, ich hole mal einen Kollegen dazu.
Ich weiß jetzt gerade nicht weiter, ich hole mal den Kollegen.
Genau, das erleben wir ja im Anwaltsbereich. Bei uns macht es halt manchmal auch Sinn, noch jemanden hinzuzuziehen. Manchmal hat es Kapazitätsgründe, manchmal hat es aber auch intellektuell, dass man nochmal jemanden hat, der einfach einem nochmal eine andere Sicht vermittelt. Das macht im Einzelfall mal Sinn, aber wenn man das regelmäßig macht, würde es die Patienten sehr irritieren und wäre natürlich auch total unwirtschaftlich. Also von daher arbeitet man am Patienten ohnehin für sich alleine. Und dann kann natürlich schon passieren, dass gerade wenn ich eng durchgetaktet bin und einen langen Arbeitstag habe, dass ich am Ende auch einfach keine Lust mehr habe, mich mit den Kollegen zusammenzusetzen. Und dann passiert genau das, was du schilderst. Dann redet man nicht miteinander und man redet nicht über die Praxis, sondern man redet nur noch über die Probleme miteinander. Also sozusagen, wenn mich jemand zwingt, also meinetwegen die Praxismanagerin kündigt, ja, und das war die für die Abrechnung bis jetzt zuständig war, dann fällt jedem auf, oh Gott, wir müssen uns um das Thema mal kümmern und dann sitzt man nur noch in Krisensituationen zusammen.
Ja, ja.
Und das kann trotzdem funktionieren. Also weil einfach, ich brauche ja vielleicht gar nicht mehr. Also wenn die Patientenversorgung läuft, es ist meinetwegen, der Abrechnungsworkflow ist hinterlegt, dann löse ich halt das Problem mit der Abrechnung, löse ich dann situativ, dann gehe ich zum Abrechnungsunternehmen, das macht das künftig, kostet mich halt Geld. Das ist nicht schön, aber wenn ich mich darauf verständigen kann, ist das vielleicht in Ordnung. Also habe ich das Problem wieder gelöst und dann kann ich ja weiterarbeiten. Aber das Problem entsteht tatsächlich bei den Themen, wo man nicht mehr wahrnimmt, dass der andere eine andere Entwicklung genommen hat. Mhm. Und das ist halt einfach das Problem. Und das ist auch so ein bisschen, finde ich, ja, sagen wir mal, eine Auswirkung der letzten 3 Jahre, um jetzt mal das Corona-Thema nicht beim Namen zu nennen. und da stellt man einfach fest, dass einfach bestimmte Kommunikationsprozesse, die sind aus dieser 1:1 Perspektive oder sagen wir mal in diesen normalen Gesprächssituationen hat man ja häufig, dass man einfach miteinander plaudert. Also wie wir plaudern jetzt über ein Fachthema, dann redet man auch mal über was anderes. Wenn man das nur noch virtuell macht oder nur noch am Telefon macht, weil man sonst sich gar keine Zeit mehr dafür nimmt, dann fehlt einem manchmal die Zeit, dass Themen sich auch entwickeln können. Und dann kommt man vielleicht gar nicht auf die Idee, mal darüber zu sprechen. Sag mal, ich habe deine Frau lange nicht gesehen. Ja, die gibt's gar nicht mehr, weil ich schon wen Neues habe oder irgendwie sowas. Das ist ja dann schon eine Perspektive, die ist für die Praxis eventuell von ganz erheblicher Bedeutung, was, wenn was im privaten Umfeld auch passiert. Oder Krankheitssituationen. Wieso gehst du denn eigentlich die letzten Wochen irgendwie jede Woche zum Arzt?
Ja.
Das wäre eine nette Information, dass man ein Krankheitsbild hat, Krebs oder irgendetwas, dass man möglichst frühzeitig gegensteuern kann. Wenn ich aber keine Vertrauensbasis mehr habe, weil man eh nicht mehr über Privates gesprochen hat, dann macht jeder so sein Ding. Und wenn dann irgendwas schief geht, dann hat man keine gemeinsame Grundlage mehr. Und das ist so aus meiner Sicht eben das muss man sich erhalten. Und deswegen, das ist in Gesellschaftsverträgen immer so müßig. Also da steht dann irgendwas zu Thema Beschlussfassung. Wie kommen Gesellschafterversammlungen zustande? Und ich sage Mandanten immer, wenn sie den Passus im Gesellschaftsvertrag lesen, dann ist schon so viel schief gegangen, dass sie ein echtes Problem haben. Aber nichtsdestotrotz zu sagen, ja, wir setzen uns mindestens mal so und so oft zusammen und besprechen dann auch. Und wir geben dem Ganzen auch die Zeit, die es vielleicht braucht, um meinetwegen auch ein Thema mal entstehen zu lassen. Das ist aus meiner Sicht, ist das wirklich wichtig, weil sonst komme ich nicht dazu. Und dann kann ich auch vielleicht mal irgendwie über Krisen dann sprechen. Ich kann darüber sprechen, was ist denn jetzt eigentlich? Du bist jetzt irgendwie 59. Das ist jetzt nicht unmittelbar, steht jetzt nicht bevor, dass man erwarten würde, er geht sofort in Rente. Aber es ist natürlich ein Thema, was irgendwann mal ansteht. Und das muss man ja irgendwie lösen. Ja. Und ich muss vielleicht rechtzeitig mal einen Nachfolger suchen. Und dann sagt der 59-Jährige, ja, ich habe da schon jemanden.
Ich habe mich da schon drum gekümmert.
Genau, ich habe mich schon gekümmert. Der heißt übrigens Michael Müller und der wohnt da und da. Und
fängt nächstes Jahr an.
Ja, super. Und das wäre so ein Moment, wo ich erwarten würde, dass die Mitgesellschafter not amused sind und sich in dem Moment tatsächlich fragen, ja, wieso haben wir da vorher nicht mal drüber reden? Wer ist denn das überhaupt? Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist jetzt absurd, das ist jetzt fürs Gespräch, ist das nett, aber das passiert in der Realität nicht. Doch, das passiert. Also wir haben schon Kaufverträge über Anteilskäufe gemacht, wo nachdem der Vertrag fertig war, der Mitgesellschafter gesagt hat, ja, den will ich nicht haben.
Okay.
Und das ist so, das passiert einem als junger Anwalt, passiert einem, dass man mal gar nicht auf die Idee kommt, dass das nicht vorher mal thematisiert worden ist, weil man ja immer denkt, irgendwie die anderen werden schon alle sich vernünftig verhalten. Und so, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, dann weiß man, musst du rechtzeitig ansprechen, das Thema. Weil das ist natürlich sehr verstörend, wenn der Kaufvertrag unterschrieben ist, dann um die Zustimmung des Mitgesellschafters zu bitten. Aber wie gesagt, es gibt in der Wirklichkeit nichts, was nicht passiert.
Und du sagst eine Sache, nämlich dieses Thema, dann sitzt man im Krisenfall zusammen. Und in meiner Wahrnehmung ist das ja ganz häufig so, wenn bei allen so das Gefühl da ist, irgendwie läuft's gerade.
Ja,
es fliegt, ne, was haben wir irgendwann mal gesagt, es brummt der Laden, ja. Dann ist ja gefühlt für die meisten ja gar kein Redebedarf da. Ja. Lässt aber komplett außer Acht, dass gerade in solchen Phasen ja auch Dinge einfach, ne, wie du es so schön gesagt hast, irgendwelche persönlichen Veränderungen, die da einfach stattfinden können, die ja trotzdem ja auch passieren.
Ja.
Und ich glaube, so also gefühlt für mich ist es dafür ja genau wichtig, dann auch zu sagen, sich mal an gewisse Dinge zurückzuerinnern und vielleicht auch eine Absprache zu haben, hey, keine Ahnung, und wenn man nur, das ist nur meine Idee, einmal im Monat oder alle 2 Monate mal miteinander essen geht.
Ja,
muss ja gar nicht viel mehr sein vielleicht.
Also aus meiner Sicht ist ein Punkt dabei einfach ganz wichtig, das ist so ein bisschen wie beim Marketing. Also es ist immer eine schlechte Idee, wenn man Marketing macht, wenn es einem schon schlecht geht. Also das ist erfahrungsgemäß, ist das der falsche Zeitpunkt. Weil meistens fehlt einem im Zweifelsfall das Geld dann dafür, diese Maßnahme. Genau. Und so ist das ja bei den Gesellschafterstreitigkeiten auch. Wenn ich keine gemeinsame Basis habe und komme dann in eine Krisensituation, ist es zu spät, eine gemeinsame Basis aufzubauen. Das heißt, ich tue eigentlich gut daran, wenn ich eine gute Basis in guten Phasen habe, da kann man eben auch mal über die guten Ergebnisse miteinander sprechen. Man kann meinetwegen darüber sprechen, dass mal die Personaldecke heutzutage mal ausreichend ist. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Und von daher, da kann man eine gute Basis dann schaffen. Man kann im Essen gehen das Vertrauensgrundlage machen. Das hört sich total banal an. Aber die Alternative dazu ist, ich sitze in einer Krisensituation zusammen und dann passiert eins, dann kann man ja eh kaum noch miteinander reden.
Ja.
Das heißt mit anderen Worten, ich komme mühsam zu irgendwelchen Gesprächsinhalten, geschweige denn zu Lösungen. Hm. Erfahrungsgemäß hilft es total, wenn jemand dritt ist, der keine Eigeninteressen in diesem Spiel hat. Also Ehepartner sind immer ganz schlecht.
Ja, ja,
weil genau. Ehepartner sind natürlich nicht unmittelbar beteiligt, aber haben natürlich maximale Eigeninteressen. Die haben auch meistens keine Beziehung zu den Mitgesellschaftern, weil sie ja eben nicht mit denen zusammenarbeiten müssen. Hm. Also Ehepartner ist der schlechteste Ratgeber für diese Geschichte. Und Anwälte, insbesondere von Partikularinteressen. Also wenn ich nur einen vertrete von den Gesellschaftern und der schildert mir seit Wochen, wie schlimm die Welt in der Gesellschaft ist. Was werde ich als Anwalt machen? Ja, da müssen wir aber mal über Ausgangsszenarien reden. Da müssen wir aber jetzt mal gucken, dass sie da ihr Maximum noch durchholen.
Ja.
Das ist dann, es ist ja sozusagen auch mein Job dann als Anwalt. Ja, klar,
genau.
Also von daher tut man gut daran, Leute zu suchen, die nichts verdienen können daran, dass es auseinanderfliegt. Wenn ich es erhalten will. Also wenn ich natürlich schon abgehakt habe und das Ganze ist auf dem Weg der Trennung, dann ist eh alles zu spät. Aber jetzt mal unterstellt, wir sind in einer Phase, da kann man noch miteinander reden. Ist es vielleicht gut, jemand, der nur Geld verdienen kann und der nur was davon hat, wenn es weitergeht, den hinzuzuziehen? Und das ist so, dann kommt man ins Gespräch rein und dann passiert das Nächste. Dann hat man mühsam ein Ergebnis produziert. Dann hält man das Ergebnis nicht fest. Und 3 Wochen später kann man sich eh kaum noch dran erinnern. Was haben wir denn damals eigentlich besprochen?
Ja, genau. Oder ein Teil kann sich nicht mehr dran erinnern.
Genau, das gibt's im Zweifelsfall der, dem es nicht so gut gefallen hat. Aber sogar, wenn es allen genauso schlecht gefallen hat, das ist immer eine gute Basis für einen Kompromiss. Ja. Es sind nicht alle glücklich, sondern es sind alle ein Stück weit unglücklich. Ja. Je weniger alle unglücklich sind, desto besser ist es. Aber wenn man ja ganz ehrlich ist, jeder Vergleich lebt ja davon, dass man nicht das bekommen hat, was man ursprünglich gewollt hat. Das ist die Basis des Vergleichs. Und jetzt geht man hin und kann sich wirklich nicht mehr dran erinnern. Also das ist noch nicht mal böse gewollt. Also jeder, der mal Zeugen befragt hat, das ist, wir haben das im Studium mal gehabt, irgendwie, da ging es um die Frage Verkehrsunfall. Wie nehmen Zeugen den Verkehrsunfall wahr? Und man meint ja, man würde irgendwie Menschen betrachten, die alle wahnsinnig sind, weil die den Verkehrsunfall gar nicht objektiv wiedergeben. Aber wir können nicht objektiv wiedergeben. Und das passiert da ja auch. Also ich gehe aus der Sitzung raus und wir haben meinetwegen besprochen, wir reduzieren meinen Gewinnanteil um 10%, weil ich 15% weniger arbeite.
Ja.
Hört sich doch erstmal gar nicht so schlecht an.
Hört sich in Ordnung an,
ja. Aber im Nachhinein denke ich mir, ja, wie denn 10% weniger? Also ich habe ja schon die ganzen letzten Jahre, habe ich ja eigentlich mehr gemacht als die Kollegen. Also das ist ja total unfair. Nee, wie war das jetzt? Also nee, wir hatten 10% und ich glaube, wir haben mal 5%. Also die Erinnerung verschiebt sich nach der eigenen Wahrnehmung. Das passiert einfach. Ja. Deswegen ist eine gute Idee, Protokolle zeitnah zu erstellen, im Idealfall sogar in der Sitzung noch zu erstellen und natürlich alle irgendwie den Konsens einzuholen, ich sag mal banal, unterschreiben zu lassen. Dass man einfach nicht mehr darüber streitet, was hat man denn an dem Tag erreicht. Denn wie gesagt, wenn ich das 2 Monate habe, dann sich weiterentwickeln lassen, kann sich kein Mensch mehr daran erinnern. Und spätestens, wenn man zu Hause dann dem Ehepartner erzählt und der guckt einen an, was hast du denn mit deinen Kollegen besprochen? Hast du dich wieder weich quatschen lassen?
Ja.
Spätestens dann wird der Kompromiss aufweichen, weil einfach man will ja sich selber auch gar nicht zugeben, dass man so freundlich war und nachgegeben hat. Ja, das geht dann eben nicht mehr. Und deswegen ist diese Protokolliererei, als Anwalt muss man das natürlich auch mal irgendwann sagen, ist tatsächlich essentiell dafür, dass man weiterkommen kann.
Ja, und ich glaube am Ende, Stefan, ist das ja gar nicht mal nur dieses anwaltliche Thema, ja, aber ich stelle mir das auch, ich habe das immer wieder mal so in so Gesprächen, wenn es um Mitarbeitergespräche geht, wo ich auch ganz klar sage, irgendwie, ihr müsst eine Zielvereinbarung, ist ja im Endeffekt nichts anderes, ja, ihr müsst es protokollieren, Flipchart oder ein Blatt Papier und ich bin vollkommen bei dir, am Ende möglicherweise die Unterschrift drunter, dass auch klar ist, ja, der oder diejenige war dabei,
ja,
also bin ich vollkommen bei dir, so banal wie es klingt, aber das sind so, es sind ja am Ende Grundregeln des guten Miteinanders, so will ich es mal sagen.
Und was man, wenn man diese Grundregeln, wenn man die beherrscht, dann kommt es hoffentlich gar nicht zu dem nächsten Schritt, der dann sonst ja passiert, ist dann ja, wenn man dann doch miteinander streitet. Also mal angenommen, man kommt im Gespräch einfach nicht weiter, man stellt fest, das Ganze scheitert, dann stellt man häufig fest, dass Gesellschaftsverträge lösen nicht jedes Szenario. Gerade die streitigen Szenarien sind nur angedacht meistens, ja, weil einfach die Situationen so vielfältig sind, dass kann man im Gesellschaftsvertrag, die wichtigen Punkte hat man da hoffentlich geregelt, aber sozusagen jedes Szenario, was entstehen kann, wird man nicht regeln. Und ich habe vorhin gesagt, wenn jetzt meinetwegen die Vertreterregelung bei Krankheitsfällen da der Fall ist, das war mal eine gute Idee, muss keine gute Idee sein, dann kommt man irgendwann doch zu einem Streit und sagt irgendwie, ja, das Szenario ist jetzt nicht abgebildet worden. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, ja, wie geht man dann damit um? Und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass man sagt, wir gehen zu irgendwelchen Gerichten.
Ja.
Aus meiner Sicht ist das schon, hat man schon den ersten Fehler, dass man überhaupt zu Gerichten gehen muss. Denn bei Gerichten, gerade mit diesen Gesellschafterstreitigkeiten, fast immer wird man sich irgendwo bei Gerichten dann hinterher vergleichen, weil es gibt nicht richtig und nicht falsch. Dummerweise ist unser Rechtssystem ist aber nur so ausgelegt, richtig oder falsch zu haben. Ja, das heißt mit anderen Worten, man wird dann irgendwie doch einen Kompromiss dann eingehen vor Gericht, weil das meistens eben der vernünftigste Weg ist. Und da stellt sich eben schon die Frage, ja, will ich dann über Jahre eventuell rumprozessieren oder will ich nicht vielleicht zeitnah Schluss machen? Und aus meiner Sicht ist eben das immer so die Überlegung, will ich beispielsweise irgendwie ein professionelles Gericht, was sich mit Arztpraxen auskennt, will ich das haben? Will ich so eine Schiedsstelle haben, die neben den normalen Gerichten, wenn der Richter heute mal das Bauunternehmen macht, morgen die Arztpraxis, dann hängt es vom Zufall ab, ob der Arztpraxis gut versteht oder nicht. Ja. Wenn er das schon gemacht hat oder privat das kann oder meinetwegen sich beruflich da entsprechend schon mal entsprechende Erfahrungen gesammelt hat, dann ist es genau der richtige Mann vielleicht für den Job, aber das hängt vom Zufall ab. Und da könnte man eben durch irgendwie Schiedsstellen, die da professionell besetzt sind, die Arztpraxen kennen, die betriebswirtschaftliche Abläufe in Praxen kennen, weil häufig geht es ja letztlich dann doch auch um Geld, dass man da jemanden nimmt, der da einen einfach unterstützen kann und das Problem vielleicht schneller löst. Und ich sag mal, bestimmte Themen will ich auch nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Also wenn hinten die Zeitung drin sitzt, das kann ja mir bei Gericht passieren, die findet das vielleicht total spannend, dass man sich über die Abrechnungsfehler der letzten 3 Jahre zerstritten hat und freut sich darüber, das dann zu dokumentieren. Und das Thema kann man halt wirklich sich ersparen, indem man so Schiedsstellen dann aufsetzt. Aber die müssen professionell besetzt sein. Ich finde das immer wieder lustig. Wir hatten neulich eine Vereinbarung in einem Gesellschaftsvertrag, die sah dann vor, ein vorsitzender Richter, Jurist, also nicht alle Juristen sind geeignet, das will ich hiermit überhaupt nicht sagen, aber es gibt ja manche, die besonders geeignet sind und manche weniger. Und 2 Beisitzer, Ärzte.
Okay.
Und es ging um wirklich betriebswirtschaftliche Detailfragen in einer Praxis. Dass man wirklich sagt, eigentlich wäre pfiffig gewesen in diesem Gericht, dass da ein Betriebswirt oder ein Steuerberater sitzt, der mit den Zahlen hantieren kann. Ja. So saßen 2 Ärzte und ein Jurist und alle 3 haben wahrscheinlich gedacht, um Gottes Willen, was geht's denn jetzt hier? Weil einfach das nicht aus deren Kernkompetenz jetzt kommt.
Klar.
Also von daher, eine Schiedsstelle, die richtig besetzt ist, die Probleme lösen kann, hilft dann total weiter. Und dann kommt man auch schnell zu einem Ergebnis, ohne dass hinten die Presse drin sitzt. Und das ist von daher eine gute Idee, falls man doch mal den Streit nicht vermeiden kann.
Aber ich glaube am Ende, ich sag mal, kann man ja fast so ein bisschen aufrufen, ne? Also sich an die Grundregeln zu erinnern und zu sagen, okay, lass uns das in Zukunft vermeiden und lass uns einfach mal reden.
Ja.
Ja, also.
Aber das sagt sich ja immer so entspannt, wenn wir hier zusammensitzen und im Plauderturm miteinander sprechen können. Aber natürlich ist es so, das hat ja eine Historie. Also es entwickelt sich ja in den Praxen, entwickelt sich ja das Thema dann auch sukzessive. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das merkt man manchmal gar nicht. Also man merkt ja vielleicht selber gar nicht, also ich reduziere jetzt nicht spontan meine Arbeitsleistung sprunghaft, sondern vielleicht reduziere ich die so allmählich, immer so ein bisschen. Und das fällt vielleicht am Anfang auch gar nicht auf. Und irgendwann sagt der Steuerberater, was ist denn mit ihren Umsätzen passiert? Und dann tritt es hervor. Und dann, ich habe es die ganze Zeit schon gewusst, du arbeitest nicht mehr richtig. Und dann ist eigentlich alles schon zu spät.
So ein bisschen wie mit dem Frosch, ne? Mit dem Frosch, den du dann ins heiße Wasser beziehungsweise ins kalte Wasser stellst und setzt und dann aufdrehst.
Genau.
Ja, spannend.
Interessante Beispiele, die du hier bringst.
Ja, das ist, irgendwas muss ich Interessantes ja auch beitragen und zu unserem Gespräch. Mein Lieber, zum Wohle.
Zum Wohl.
Ja, aber also Kommunikation und da, wo Menschen zusammenkommen, wird's ja immer spannend. Also das ist so ganz, ganz faszinierend, weil, naja, am Ende, ne, wie wir es vorhin ja auch gesagt haben, alle wollen irgendwie in gewisser Weise Recht haben. Jeder hat sein einen guten Weg miteinander zu
finden. Der Podcast Medizinrecht zum Feierabend wurde Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Ihre Fachanwaltskanzlei in Darmstadt und Kassel. Alle 14 Tage widmen wir uns im Podcast einem neuen Medizinrechtsthema. Sie haben eine konkrete Frage zum heutigen Thema? Wenden Sie sich am besten direkt persönlich an die Medizinrechtsexperten. Den direkten Draht finden Sie ganz bequem auf www.medizinrechtskanzlei.net. Ach ja, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall sofort abonnieren.